Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun. Ich gehe davon aus, dass Israel antworten wird. Das ist das, was mir meine Kontakte sagen, aber das noch nicht entschieden ist, wie.
Hallo, mein Name ist Philipp Hiertoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul wollte gerade eigentlich ein paar ruhige Tage verbringen. Das klappt aber nun selbstverständlich nicht und er macht sich sofort auf den Weg nach Israel. Denn der Iran hat am Samstagabend, genauer gesagt Samstag Nacht, Israel angegriffen. Und zwar nicht über eine Terrororganisation, nicht über die Hamas oder die Hisbollah, sondern zum ersten Mal direkt. Aus Teheran wurde der Befehl gegeben, Israel mit mehr als 300 Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen anzugreifen. Und das stellte eine wirklich gewaltige Eskalation dar. Denn auch wenn Israel es geschafft hat, fast alle Raketen und Drohnen und Marschflugkörper abzufangen mit Hilfe der Verbündeten. So etwas ist noch nie geschehen. Und jetzt stellt sich die Frage, muss Israel zurückschlagen? Droht eventuell ein neuer, großer Krieg? Und was bedeutet das für die gesamte Region und eventuell sogar für die gesamte Welt? Paul, als du gehört hast, als israelische und amerikanische Medien vermeldet haben, der Iran greift Israel an mit so vielen Drohnen und zwar direkt vom Iran auf Israel. Was hast du gedacht?
Ich dachte, ich müsste eigentlich jetzt sofort da sein. Das ist das Erste, was ich gedacht habe und habe mich ein bisschen über mich selbst aufgeregt. Fast kann man sagen, dass ich das, obwohl es ja diese Anzeichen gab, nicht direkt entschieden habe, nach der Ukraine dorthin zu fahren, um zu berichten. Das war das eine, was ich gedacht habe. Und das andere natürlich, das sehr viel größere war, kommt es da jetzt zum großen Krieg? Weil, genau wie du sagst, dass der Iran direkt angreift, also mit eigenen Drohnen, mit eigenen Raketen, das ist etwas, was wir dort noch nicht erlebt haben. Ansonsten gab es diese Proxykriege, also keine direkten Angriffe auf Israel, sondern auf Verbündete oder von Verbündeten der Iraner, also der Hisbollah, die Israel angreift oder dann natürlich auch die Hamas. Und ich habe mich gefragt, kann Israel es schaffen, tatsächlich alle diese Drohnen abzufangen? Und du hast ja gesagt, ich wollte ein paar ruhige Tage verbringen. Es war ziemlich absurd. Ich war bei einer Geburtstagsfeier von einem Freund in Palma und habe dann rechts immer den AirPod gehabt, um zu hören, was CNN gerade erzählt, was dort passiert. Denn die Frage war ja, schaffen sie es wirklich mit der Air Defense alles abzuschießen? Und das ist ja neben der Frage, was jetzt passiert, tatsächlich ein großes Wunder. Das gab es in der Geschichte noch nicht, dass so viele Drohnen, so viele auch ballistische Raketen durch die Air-Defense-Systeme abgeschossen werden konnten und auch durch Verbündete, insbesondere der USA, dass die Raketen teilweise eben nicht mal Israel erreicht haben. Ich glaube, eine Rakete hat einen Militärstützpunkt getroffen, aber auch der funktioniert noch und es gab durch Schrapnell, also Teile von einer Drohne offenbar, ein verletztes Kind.
Ja, also es ist wirklich zynisch, was da gerade passiert. Die Iraner erklären diese Operation zu einem vollen Erfolg. Und wie du es gesagt hast, es gibt Schaden irgendwo an einer Luftwaffenbasis in Israel und ein arabisches Mädchen wurde recht schwer verwundet. Also wie der Iran davon im Erfolg sprechen kann, ist ein Rätsel.
Was ich mich frage, Philipp, genau bei der Sache ist, schaffen die Iraner es, das zum Erfolg zu erklären, so wie Russland bestimmte Dinge zum Erfolg erklärt, weil sie einfach ihre Medien im Griff haben. Das heißt, schafft es der Iran zu sagen, seht her, wir haben Israel angegriffen mit so und so viel Drohnen und so viel Raketen, und das erzeugt im eigenen Land das Gefühl vom Erfolg. Das ist etwas, was ich mich noch gefragt habe, weil dort ja Medien eben extrem eingeschränkt sind und wenig Zugang zu sozialen Medien gibt, teilweise noch weniger als in Russland. Also reicht das am Ende schon?
Ich glaube, dass es im Iran nicht so leicht ist wie in Russland. Du hast im Iran nämlich tatsächlich eine recht aktive Zivilgesellschaft und Opposition. Also es gab im Iran immer wieder Massenproteste, die in Russland unvorstellbar sind. Es gab jetzt in den vergangenen Tagen, darüber hat das Wall Street Journal berichtet, sogar Graffitis, die in Teheran aufgetaucht sind, die gesagt haben, super, Israel schlagt nächstes Mal noch härter zu. Gemeint ist der israelische, der israelische Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus, bei der mehrere sehr hochrangige Generäle getötet wurden. Also du hast im Iran einfach eine andere kritische Öffentlichkeit als beispielsweise in Russland, in der wirklich jede Propaganda geschluckt wird. Und soweit ich das mitbekommen habe, wurde auch im Iran nicht wirklich gesagt, was denn jetzt mit diesen 300 Drohnen bewirkt wurde, sondern man hat gesagt, Operation ist erfolgreich verlaufen, ist zu Ende, und es ist, glaube ich, mehr das Gefühl, dass man es gewagt hat, den jüdischen Staat direkt anzugreifen, dass man gezeigt hat, man lässt sich nichts bieten, denn damit überschreitet man ja auch selbst eine rote Linie und beweist der eigenen Bevölkerung, dass man sich das einfach getraut hat. Und jetzt hängt es von der Antwort Israels ab, ob man sich das eventuell wieder trauen wird oder nicht. Aber Paul, nochmal zum Angriff selbst. Es ist keine Rakete oder fast keine Rakete durchgekommen. Die Verbündeten Israels haben sehr schnell eingegriffen. Israel war gut vorbereitet. Was glaubst du, welchen Zweck dieser Angriff hatte? Und glaubst du, dass die Iraner Israel oder zumindest die Amerikaner über indirekte Kanäle vielleicht sogar vorgewarnt haben?
Also ich habe darüber sehr viel mit Israelis telefoniert von hier aus schon, also auch mit Leuten, die dort in verantwortungsvoller Position sind, beziehungsweise die dort Kontakte in das Sicherheitskabinett haben von Israel. Ich kann mir nicht so richtig einen logischen Grund erschließen, der zu diesem Angriff geführt hat. Weil die Frage ist ja, was will der Iran damit erreichen? Also das Einzige, was logisch wäre, eben die eigene Bevölkerung anzuheizen mit dem, was du gesagt hast. Es gab einen direkten Angriff auf den jüdischen Staat. Man hat sich das getraut. Okay, aber die andere und sehr viel schwerwiegendere Konsequenz des Ganzen ist ja, dass wir noch vor 48 Stunden massive Kritik an der israelischen Regierung wahrgenommen haben. Dass Joe Biden direkt gedroht hat, Waffenlieferungen einzustellen. Wir haben erlebt aus Deutschland, die Außenministerin, auch andere, die den Palästinenserpräsidenten Abbas getroffen hat, lächelnd. Und die Wirkung des Ganzen ist, was das Image angeht, eigentlich für Israel ein großartig, muss man fast sagen. Denn vorher stand Gaza im Mittelpunkt und was dort passiert und auch was, wie viele Zivilisten dort sterben durch israelische Angriffe. Und jetzt ist alles konzentriert auf die Frage, was passiert als nächstes, und der Iran hat Israel angetroffen und angegriffen. Und diese Rhetorik zum Beispiel von Joe Biden hat sich sofort verändert. Es ist jetzt wieder sehr unterstützend. Wir stehen an der Seite des israelischen Staates. Also wenn man jetzt das Ganze logisch betrachten würde und mal abseits von der Frage des islamischen Dschihads und all dieser sehr radikalen Kräfte im Iran, die wahrscheinlich nicht logisch denken, aber ich sehe gerade beim Blick auf die internationale Welt und das, was der Iran auch erreichen will, nämlich oder besonders erreichen will, nämlich Israel zu isolieren, dass das eher zum Gegenteil geführt hat.
Paul, ich argumentiere jetzt mal einfach dagegen, um dagegen argumentiert zu haben. Man könnte auch sagen, Kriege werden aber nicht in der UN gewonnen, sie werden nicht über Schlagzeilen gewonnen, auch nicht über Sympathiebekundungen von Annalena Baerbock und Joe Biden, sondern Kriege werden auf dem Schlachtfeld gewonnen. Und gerade ist das so, wenn Israel jetzt nicht antwortet, dann ist das ein Zeichen an den Iran, dass man Israel ungestraft direkt mit Hunderten von Drohnen und Raketen und Marschflugkörpern angreifen kann. Denn das ist ja das Dilemma, in dem Israel steckt. Wenn Israel angegriffen wird, ist die Unterstützung da. Wenn Israel sich wehrt, riskiert Israel immer die Unterstützung zu verlieren. Wie siehst du dieses Dilemma?
Ja, da gibt es schon einen Unterschied. Also die Frage der Verhältnismäßigkeit in Gaza, die groß diskutiert wurde in den vergangenen Wochen, oder der Frage, wie wird sich Israel jetzt wehren gegen den Iran. Was mir meine Kontakte sagen, ist, dass Israel fest gewillt ist und eigentlich entschlossen habe, dass es darauf eine Antwort geben wird. Aber es ist noch nicht klar, wie genau die ausfällt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Wege. Der schwächste Weg wäre sozusagen, Proxys des Iran anzugreifen, also Hisbollah, aber das macht Israel schon die gesamte Zeit. Das, was ich höre, was diskutiert wird, ist ein direkter Angriff im Iran. Und dann ist eben die Frage, was greift man dort an? Militärische Ziele, Städte, das halte ich, glaube ich, für sehr unwahrscheinlich. Also, dass es dort einen Angriff auf oder tatsächlich von Teheran geben könnte, denn das hätte dann möglicherweise noch ganz andere Konsequenzen oder würde ganz andere Konsequenzen nach sich ziehen. Du hattest ja am Anfang gefragt, ob es möglicherweise Absprachen gab in der Planung des iranischen Angriffs. Und das, was ich Das habe ich nicht bestätigt, das sind alle Spekulationen, was mir Kontakte erzählt haben, dass es bei der Zielerfassung, also dem, was der Iran angegriffen hat, möglicherweise sogar Kontakte gegeben haben könnte mit den USA. Denn eines ist auffällig, dass ja tatsächlich der Iran nicht auf große Städte direkt gezielt hat, also Tel Aviv oder Jerusalem getroffen hat. Jetzt kann man sagen, okay, wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn die Drohnen oder wenn die Raketen durchgekommen wären. Aber es sah so aus, als habe der Iran versucht, in diesem Schritt tatsächlich es eben nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass Israel antworten wird. Das ist das, was mir meine Kontakte sagen. Aber dass noch nicht entschieden ist, wie.
Zu dieser Theorie, dass eventuell vorher fast schon abgesprochen war, dass es im Prinzip ein reiner Showangriff war, da möchte ich mich auch überhaupt nicht festlegen. Es gibt auch Stimmen von Experten, die sagen, dass sie viel weniger erwartet haben, dass sie erwartet haben, dass vielleicht 2-3 Dutzend Drohnen losgeschickt werden, aber nicht 300 Geschosse. Und Israel sagt das ja auch, das war kein reiner Propagandaangriff, sondern man wollte Schaden anrichten und man hat es nicht geschafft. Und was da wirklich gestern passiert ist oder heute früh, wird man, glaube ich, erst später rausfinden. Paul, lass uns einmal auf die ganz große Weltbühne schauen. Du hast es ja gesagt, Israel stand massiv in der Kritik wegen des Krieges in Gazastreifen. Jetzt kommt plötzlich der Iran und macht sehr auf sich und seine Rolle im Nahen Osten aufmerksam. Und der Iran ist ja schon seit Jahren ein sehr umstrittenes Thema. Es gab den Atomdeal, an dem Deutschland auch sehr mitgewirkt hat. Da ging es darum, Irans Atomprogramm einzuschränken. Das wurde eine Zeit lang auch getan. Gleichzeitig wurde dem Iran aber weiterhin ermöglicht, sein Drohnenprogramm, sein ballistisches Raketenprogramm weiterzuentwickeln. Es wurde dem Iran möglich gemacht, Terrorgruppierungen wie die Hisbollah zu finanzieren. Wird das, was jetzt passiert ist, zu einem großen Umdenken führen? Glaubst du, dass Deutschland, die USA, die EU jetzt erkennen werden, wie gefährlich der Iran ist und tatsächlich versuchen werden, dagegen vorzugehen? War das im Prinzip, was da gestern passiert ist, fast schon sowas wie der 22. Februar 22 im Falle von Russland, in dem man verstanden hat, oha, das ist wirklich ein Akteur, der meint es nicht gut mit uns?
Also so weit zu gehen, dass ich es mit dem 22. vergleichen würde, das weiß ich nicht. Wenn wir uns anschauen, was die Reaktionen sind, ist es jetzt ja so, dass auch Bundeskanzler Olaf Scholz sich geäußert hat auf seiner China-Reise und man den Iran warnt vor einer weiteren Eskalation. Aber gleichzeitig hören wir ja, dass die USA wiederum Israel warnen mit einem direkten Angriff gegen den Iran, wie weit oder weitgehend Das ist eine andere Frage, also mit einem direkten Angriff auf iranischen Boden, dass man dies nicht unterstützen würde. Also ich nehme die Signale sehr unterschiedlich wahr. Es ist nicht so, dass man sagt oder dass es eine breite Koalition gäbe, die jetzt sagt, wäre genau richtig, wenn Israel hart zurückschlägt noch einmal. Und dann Städte im Iran angreift. Nein, das, was wir international wahrnehmen, ist sehr warnend, sehr Israel unterstützend. Man muss ja schon sagen, die Tatsache, dass amerikanische Flieger beziehungsweise auch britische offenbar und andere Abwehrsysteme dafür gesorgt haben.
Auch arabische.
Und auch Araber.
Auch Jordanier waren ja dran beteiligt. Ausgerechnet arabische Staaten haben mitgeholfen, iranischen Drohnenbeschuss auf Israel zu verhindern. So viel zum Thema Isolation.
Absolut. Das zeigt auch die Komplexität und dass es eben nicht so ist. Und darüber haben wir auch schon häufig in diesem Podcast gesprochen, dass jetzt diese benachbarten Länder alle Israel ablehnen würden oder die Politik auch ablehnen würden, was den Krieg gegen die Hamas und insbesondere die Sicht auf den Iran angeht. Aber ich erkenne jetzt nicht eine klare Linie international, dass man wie bei Russland sagt, wir müssen jetzt dort alles liefern und wir stünden dahinter, dass es dort einen Angriff geben könnte. Wobei, auch da muss man sagen, was Russland angeht, ist es ja auch so, dass die Amerikaner nicht wollen, dass zum Beispiel es Schläge gegen Ziele in Russland gibt. Von daher ist das vielleicht gar nicht vergleichbar. Aber dennoch ist es so, dass man jetzt versucht, so nehme ich es wahr, Israel davon abzuhalten, in einer Dimension zuzuschlagen, die dafür sorgen könnte, dass der Iran erneut antwortet und in einer noch heftigeren Form antwortet. Und worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, war der Tweet der Iraner direkt nach der Attacke. Dort hat man ja gesagt, dass es das jetzt gewesen sei, aber wenn Israel erneut antworten würde, dass man dann sehr viel brutaler zuschlagen werde. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was soll noch viel brutaler bedeuten? Denn du hast die Zahl der Drohnen angesprochen, die ballistischen Raketen. Das war ja schon sehr viel.
Nun ist es so, dass viele ja gerade über diese Vorfälle reden, so als wäre das was ganz Neues. Als hätte Israel das jetzt ausgelöst mit diesem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus und der Iran hätte jetzt eben zurückgeschlagen. Aber die Wahrheit ist ja, dass das schon viel länger geht. Also der Iran hat ja die Hisbollah-Miliz im Libanon aufgebaut, vor vielen, vielen Jahren da installiert, kontrolliert sie. Das sind zehntausende Raketen, die auf Israel gerichtet sind. Das sind hunderte Raketen, mindestens, die seit dem 7. Oktober auf Israel abgefeuert wurden aus dem Libanon. Also wir sehen ja schon, dass es einen Krieg gibt zwischen dem Iran und Israel. Die Frage ist ja nur, ob er irgendwann in die ganz heiße Phase übergeht. Das ist übrigens das Auffällige. Die Hisbollah hat sich gestern ziemlich zurückgehalten. Also offenbar gab es keinen Befehl aus Teheran anzugreifen. Glaubst du, dass es noch irgendwie möglich sein wird, diesen Krieg zu verhindern? Zum Beispiel durch einen Regimesturz im Iran oder andere Möglichkeiten? Oder glaubst du, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis aus diesem Krieg, der mal heftiger, mal weniger heftig geführt wird, bis der in eine richtig heiße Phase kommt?
Ich denke, es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass der Iran Stand jetzt kein Interesse daran hat. Denn noch scheint es so, dass man die Atomwaffe eben nicht entwickelt hat. Das heißt, in diesen Geheimdienstkreisen, dass das Ganze noch Wochen, in manchen heißt es Monate dauern könnte, bis der Iran das so entwickelt hat, dass sie es nutzen könnten. Ich denke, rein strategisch wird man darauf warten wollen. Und gleichzeitig ist es so, dass der Iran natürlich auch in den vergangenen Jahren gemerkt hat, was in dem Land brodelt. Also das, was du am Anfang gesagt hast, eben anders als in Russland, die Menschen bereit sind, auf die Straße zu gehen, auch wenn sie danach ermordet werden, auch wenn sie danach hingerichtet werden. Das ist etwas, was ein Widerstand ist, der wirklich ernst zu nehmen ist. Und natürlich wissen die Iraner, dass wenn die USA sich dazu entscheiden würden, den Israel bei einem Angriff zu unterstützen und ganz bewusst in Richtung Regime Change zu arbeiten, dass das dazu führen würde, dass es eine wirkliche Gefahr für das iranische Regime gibt. Und deswegen ist es für mich eben rein logisch, bei dem Blick auf die internationale Welt, nicht ganz zu erklären, warum der Iran so reagiert hat, also auch mit der Anzahl dieses Schlags. Es kann nur bedeuten, dass eben die ganz radikalen Kräfte im Iran, gut, da muss man sagen, auch die weniger radikalen werden bei uns sind bei uns Terroristen, ja, aber auch natürlich gibt es da noch verschiedene Grade der Radikalität, aber dass dort eben eine extrem radikale Gruppe die Politik bestimmt, was wir ja am 7. Oktober erlebt haben, wo es Jubeltweets und Posts über das Massaker gab. Ich denke, dass das Ganze eine Frage der Zeit ist und der Iran großes Interesse daran hat.
Paul, du bist jetzt unterwegs in ein Land, das vor einigen Stunden mit Hunderten von Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen wurde. Und in das Land kommst du auch nicht über die Landgrenze, sondern du musst nach Israel fliegen. Wie sieht's da eigentlich mit dem Luftraum aus und wie kommst du dahin?
Ja, das ist tatsächlich das Komplizierteste. Es war ein bisschen so wie nach dem 7. Oktober, muss man sagen, wo die Airlines alles Mögliche storniert haben. Jetzt ist es so, dass viele Airlines zwar dort rausfliegen wollen, auch das findet nur vereinzelt statt, um Leute rauszubringen, aber eben wenige reinfliegen. Das Sicherste ist immer, also was heißt das Sicherste, aber das, was am meisten Chancen hat, ist immer El Al zu buchen, also die israelische Airline, die auch Luftabwehr hat, theoretisch. Denn die sind diejenigen, die am wenigsten angsterfüllt sind, dort wieder zu landen. Und Israel braucht natürlich diesen Flughafen. Also es gibt wahrscheinlich kein Land auf der Welt, das unter so einem großen theoretischen Risiko einen Flughafen wieder öffnet. Ja, das bedeutet nicht, dass dort alle Airlines landen, aber meistens El Al. Also zum Beispiel Lufthansa und andere, die würden sehr viel früher sagen, da fliegen wir nicht mehr hin. Das haben sie auch so lange nach dem 7. Oktober so gemacht. Und das ist jetzt das Komplizierte tatsächlich, irgendetwas zu finden, wie man dort landen kann. Und ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Aber ich kann es stand jetzt noch nicht sagen. Ich hatte einen Flug irgendwie über Barcelona und nachts um 4 Landungen und der wurde jetzt abgesagt. Also muss mich da kümmern. Du sagst, es gibt keine Landgrenze. Theoretisch gibt's die natürlich. Ich weiß nicht, ob die momentan auf ist. Also über Jordanien, genau. Über Jordanien könnte man noch reinkommen. Das habe ich damals auch versucht am 7. Oktober. Aber ich glaube, das sicherste, schnellste ist El Al. Nur diese Flüge sind dann meist sehr ausgebucht, denn in einer solchen Situation kommen immer sehr viele Reservisten ganz schnell aus allen Ländern dieser Welt. Gut, da waren jetzt auch sehr viele Reservisten, glaube ich, durch das, was wir in Gaza eben erleben. Aber es ist immer so ein Moment und die haben dann aus israelischer Sicht natürlich Priorität.
Alles klar, Paul. Ich habe bei dir trotzdem das untrüglich gute Gefühl, dass du nach Israel kommen wirst.
Ja, ja.
Also da bin ich mir sicher. Wenn man sich auf eins verlassen kann, dann darauf.
Absolut.
Also Paul, ich wünsche dir eine gute Reise. Danke für deine Analysen und ich bin sehr gespannt, dann von dir zu hören, wenn du in Israel bist.
Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert. Das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion, Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion bei Serda Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt bei Yorgos Mutafis und Vadim Moisenko.